von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Je länger dieser Podcast läuft, desto deutlicher kristallisiert sich ein Thema heraus. Und das ist das Thema Liebe. Liebe zum Leben, Liebe zu Abenteuern, Liebe zum Schreiben und vor allem Liebe zur Natur. Solvin Zankel und Sandra Striegel haben das Buch geschrieben, Magie der Meeresschildkröten, eine fotografische Reise zwischen Land und Meer. Und sie schreiben in diesem unfassbar faszinierenden und aufrüttelnden Buch, dass dies eine Liebeserklärung an die Schildkröte ist. Solvin Zankel hat die Fotos gemacht, Sandra Striegel die Texte. Solvin, wir fangen mit dir an. Wir kennen uns schon aus unserem Podcast Tiefseewesen. Jetzt bist du umgeschwenkt auf die Schildkröte. Warum?
Die Schildkröte ist auch sehr faszinierend, weil sie schon ganz lange auf unserem Planeten lebt. Und wenn man die Meeresschildkröten beobachtet bei ihren urigen Aktivitäten und sie dabei fotografiert, dann bekommt man einen Einblick in vergangene Zeit, wie das früher hier gewesen ist, wie quasi die Evolution war, die Schildkröten den Strand hochkommen und immer wieder diese Prozesse über viele Generationen schon stattgefunden haben. Das finde ich einfach sehr faszinierend.
Schildkröten gab es schon zu Zeiten der Dinosaurier, habe ich gelesen. Sandra, du hast die Texte geschrieben. Schildkröten gibt es jetzt schon so lange und die sind so widerstandsfähig, anpassungsfähig, resilient, alles, was ein gutes Tier ausmacht, vielleicht auch einen guten Menschen. Wie gefährdet sind Schildkröten denn und können die vielleicht mit der ganzen Umweltzerstörung doch weiter überleben, weil sie eben so wahnsinnig lange schon leben und so eine lange Lebensintelligenz haben?
Leider sind derzeit auf der roten Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion 6 der 7 Arten als mindestens bedroht, wenn nicht vom Aussterben bedroht, gelistet. Von der 7. Art fehlen leider die Datengrundlagen, um einen Bedrohungsstatus zu ermitteln. Dennoch besteht auf jeden Fall die Hoffnung, wie du sagst, dass Meeresschildkröten mit all den Bedrohungen, die wir derzeit in ihren Weg legen, in unserem menschlichen Verhalten überleben können. Aber diese Hoffnung besteht vor allem dann, wenn wir beginnen, ein paar der Belastungen und der Stressoren, denen sie jetzt ausgesetzt sind, von ihren Schultern zu nehmen und sie, anstatt weiter zu bedrohen, beginnen zu schützen und zu unterstützen.
Was sind denn die Hauptbelastungen?
Hauptbelastungen herausfinden bei den Meeresschildkröten ist enorm schwierig. Es ist das ganze Spektrum praktisch unserer Einflüsse im Meer. Dazu zählen die Plastikverschmutzung in den Meeren, aber ebenso Licht- und Lärmverschmutzung, ebenfalls chemische Verschmutzung. Die Fischerei ist eine ganz große Bedrohung für die Meeresschildkröten, weil sie oft als Beifang in den Fischernetzen enden. Es gibt aber auch immer mehr Bedrohungen an den Stränden, auf die die Meeresschildkröten für die Eiablage angewiesen sind. Sei das durch die Entwicklung von Hotelanlagen oder auch durch den Meeresspiegelanstieg unter dem Klimawandel.
Du bist Wissenschaftlerin und Meeresschützerin. Solvin, du bist passionierter Fotograf. Du hast unfassbar tolle Fotos schon gemacht. Wie seid ihr beiden denn zusammengekommen, Solvin?
Es ist so gewesen, dass es einen Auftrag von GEO gab. Sandras Forschungsarbeit auf der Insel Bonaire, den niederländischen Antillen, zu fotografieren. Genau, und das habe ich dann auch getan und dort sind auch ein Teil der Bilder von unserem Buch entstanden.
Und ihr habt euch dann gleich so gut verstanden, dass du gesagt hast, komm Sandra, wir machen ein Buch zusammen? Also wie läuft denn das dann?
Ja, also ich glaube, so ein Buch, das braucht schon ein längerer Weg. Also das geht nicht so schnell. Letztendlich sind ja in dem Buch Bilder drin von Costa Rica, aus dem Mittelmeer und natürlich einige Sachen aus der Karibik. Ich glaube, aus Brasilien ist auch das eine oder andere Bild mit dabei. Und das heißt, die ganzen Bilder für das Buch sind ja über 10 Jahre entstanden. Also da ist ja ein richtig langer Zeitraum drin. Und die Idee, daraus dann ein Buch zu machen, kam, weil ich halt einfach das so gesehen habe und ich habe gedacht, oh, guck mal, jetzt ist eine richtig runde Geschichte ist da. Und dann bin ich auf Sandra zugegangen und habe sie angesprochen, ob sie Interesse hätte, mit mir dieses Buch auf den Weg zu bringen.
Und Delius Glasing hat dann direkt gesagt, komm, wir kennen dich, Solvin, wir machen ein Buch mit Sandra zusammen. Oder wie lief das dann für dich, Sandra?
Es ging sehr, sehr schnell, nachdem Solvin mich angefragt hat und ich ihm bestätigt habe, dass ich das unglaublich gerne machen würde, dass wir dann das Go erhalten haben.
Wenn wir uns die Meeresschildkröte angucken, also ich habe selbst auch schon so viele Meeresschildkröten gesehen beim Tauchen, beim Schnorcheln, am Strand, unter anderem in Costa Rica. Und ich finde, dass diese Tiere etwas unfassbar Menschliches haben. Also wenn man diesen Tieren in die Augen schaut, soweit das geht, dann haben die etwas, was ich mir gar nicht erklären kann. Könnt ihr mir das erklären?
Also für mich ist es ein bisschen so, wenn man die Schildkröten beobachtet, dass sie unterschiedliche Charaktere haben. Also du hast die eine Schildkröte, die schwimmt auf dich zu und die guckt dich an oder die verfolgt sogar. Oder ich hatte es ja sogar, dass eine Schildkröte versucht hat, mir vorne ins Objektiv reinzubeißen, weil sie das halt wohl...
Dachte, das wäre eine Koralle.
Na, zum Beispiel, ja. Und dann gibt es andere Schildkröten, die siehst du quasi nur am Horizont oder sie sind schon längst verschwunden, bevor du überhaupt da bist. Mhm. Das heißt, es gibt richtige Persönlichkeiten, die da drin kommen. Oder man sieht es auch, es gibt manche Schildkröten, die kommen wirklich während der Saison, wo sie ihre Eier ablegen, metergenau an den gleichen Strandabschnitt immer wieder zurück in der Saison. Und es gibt andere, die nehmen das nicht so ganz genau. Da kann es auch mal der Nachbarstrand sein oder so. Und du bist bei der gleichen Art. Aber trotzdem sind sie sehr individuell und unterscheiden sich dadurch auch.
Mhm. Sandra, wenn du Schildkröten beobachtest, was passiert da mit dir? Erkennst du dich in diesen Tieren manchmal wieder?
Ich glaube, ich erkenne weniger mich in diesen Tieren wieder als die geballte Kraft der Natur und des Lebens, dem ich mich von meinem Alltag ein bisschen entziehe und entgegengebe und auch so viel zurückbekomme, so viele Einblicke erhalte. Solvin hat schon erwähnt, was für unglaublich alte Tiere das sind. Sie sind eine Art Chronisten unserer Geschichte der Meere. Wir Menschen sind gerade mal vielleicht im letzten Zehntel ihrer Entwicklungsgeschichte aufgetaucht.
Ja.
Und einem solchen Wesen zu begegnen, ist einfach etwas Einzigartiges und es wirft tiefe Fragen auch auf, nicht nur mir als Wissenschaftlerin, ich glaube auch jeden persönlich, die einfach wertvoll sind, sich denen mal ausgesetzt zu finden, finde ich.
Ja, es ist ja auch faszinierend, wo Schildkröten überall vorkommen, ja, in Kulturen, in Mythen, in Religionen, in der Popkultur, überall, im Grunde rund um den Globus. Das heißt, jeder Mensch, der schon mal eine Schildkröte und vor allem Meeresschildkröte gesehen hat, weiß, wie faszinierend diese Tiere sind. Und sie tragen eben auch zu unserem Ökosystem bei, dass das gesunder wird, dass da eine Balance stattfindet. Wie machen die Tiere das? Warum sind die so wichtig fürs Ökosystem, Solvin?
Also ganz besonders in die Arten, die halt zum Beispiel in den Korallenriffen leben, da kann man das am einfachsten sehen. Da gibt es welche, die gerne Schwämme halt von den Strukturen auf dem Meeresboden abbeißt oder Algen davon runterfrisst. Da bleiben dann so Kratzspuren auf den Korallen zurück. Und das sind die Plätze, wo sich neue Korallen, neue Polypen wieder ansetzen können und dort quasi den Grundstock für ein buntes Korallenriff gebildet werden. Und man braucht halt immer ein richtiges Nahrungsnetz in so einem Korallenriff, damit das lebt. Und da hat die Meeresschildkröte einen wichtigen Platz.
Sandra, was können wir denn tun, alle, damit es der Meeresschildkröte besser geht? Oder was können wir vermeiden? Ja, es kann ja nicht nur um Strohhalme gehen, ne? Ich weiß, dieses berühmte Bild von der Meeresschildkröte mit dem Strohhalm in der Nase gibt. Was können wir tun und was sollte passieren, damit es der Meeresschildkröte in Zukunft wieder besser geht?
Auf der tiefen Ebene würde ich sagen, wir kommen zurück auf die Liebe, die du am Anfang erwähnt hast. Es geht sehr viel darum, dass wir Menschen uns wieder erlauben, uns in die Natur zu verlieben, dass wir uns nicht von den schlechten Nachrichten, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind, verleiten lassen zu glauben, dass es sowieso Doom und Gloom ist und wir eigentlich gerade so gut aufgeben können. Ich glaube, wir sollten uns wieder davon leiten lassen, was für unglaubliche Wesen und Ökosysteme auf unserer Erde bestehen, uns wieder in sie verlieben und dadurch den Antrieb zu finden, in unserem täglichen Leben durch bewusste Entscheidungen besser zu handeln, für unseren Planeten besser zu leben. Und auf einer ganz konkreten Ebene geht es natürlich auch über den Strohhalm hinaus, aber es geht sehr fest um die Plastikverschmutzung, für die der Strohhalm das Symbol geworden ist. Es geht aber auch darum, dass wir verantwortliche Touristen sind, wenn wir uns in beispielsweise tropischen Meeren oder an den Stränden aufhalten, dass wir der Natur und den Tieren respektvoll begegnen, sie nicht anfassen, herumtragen und nach unserem Gutdünken oder für unser Vergnügen brauchen, sondern eben respektvoll begegnen und Entscheidungen fällen, mit denen wir die Meere schützen, mit denen wir die Natur fördern und sie nicht weiter beschädigen.
Bei Meeresschildkröten ist es so, dass sie sind ja neugierig, wie ich es schon beschrieben habe, dass sie zum Beispiel auch in meine Kamera reinbeißen wollten. Aber du hast zum Beispiel auch, wenn eine Plastiktüte im Wasser schwimmt und die Meeresschildkröte da reinbeißt oder halt auch ein Strohhalm, dann hat sie nicht die Möglichkeit, den wieder auszuspucken. Das heißt, alles, was in das sie reinbeißt, geht in ihren Körper hinein. Und das ist das große Problem, was wir haben. Es gibt nicht diesen Weg rückwärts. Und sie kann nicht irgendwas einfach ausspucken. Und deswegen ist es schon wichtig, was wir Menschen am Strand machen und was wir in das Meer alles hineinwerfen.
Auf jeden Fall.
Aber auch ganz besonders, wenn man als Tourist quasi in den Regionen am Mittelmeer unterwegs ist oder wo auch immer, wo Meeresschildkröten vorkommen, dass man dort halt auch bewusst auf die Einheimischen eingeht und denen das Gefühl gibt, dass Meeresschildkröten was Besonderes sind oder dass man respektiert, dass es bestimmte Strandabschnitte gibt, die gesperrt sind, weil dort die Schildkröten zur Eiablage hinkommen, dass man sich daran hält oder einfach auch nur, dass man wach ist. Also ich erinnere mich noch in Dalian, wo ich morgens an den Strand gegangen bin und wenn ich über den Strand geguckt habe, dann habe ich die ganzen Spuren von den Meeresschildkröten in der Nacht gesehen, die dort kamen, um ihre Eier zu legen. Und ich glaube, wenn wir unseren Blick ein bisschen mehr auch schärfen würden für solche besonderen Stellen, die wir einfach haben und wo wir den Lebensraum mit den Tieren wirklich richtig teilen, die Meeresschildkröten sind nachts da und die Menschen kommen tags mit ihren Liegen. Und ja, das ist einfach wichtig, dass wir darauf, dass wir aufmerksam sind, wenn wir in solchen Regionen sind und ja, wirklich auch mit Einheimischen in Kontakt bleiben.
Ich habe immer so ein Problem damit, wenn ich irgendwo hinreise, dass ich sehe mich nicht in der Position, dass ich Einheimischen sage, wie sie sich der Natur gegenüber verhalten sollten. Das ist immer so das, was mich ausbremst, denn es ist deren Land und ich bin zu Gast und habe da nichts zu sagen. Oder geht ihr da anders mit um, Sandra?
Es ist eine sehr schwierige Frage und ich stehe vollkommen an deiner Seite. Ich fühle mich nicht in der Position, anderen zu sagen, wie sie sich verhalten sollen. Was man aber machen kann, ist mit seinen Entscheidungen Dinge beeinflussen. Mhm. Es gibt sehr viele ganz tolle Community-based Schutzprojekte, die man beispielsweise unterstützen kann, wenn man beispielsweise die Schildkrötenbeobachtungstour mit ihnen bucht, anstatt mit einem allgemeinen Anbieter. Man kann auch darauf achten, auf jeden Fall keine Schildkrötenprodukte zu kaufen, sei das von Schildpatt, das aus dem Panzer der Schildkröten gemacht wird. Und auch keine Spezialitäten mit Schildkrötenfleisch oder Eiern drin probieren, sondern eben Forschungs- oder Schutzprojekte, muss ich sagen, unterstützt, die beispielsweise alternative Lebensgrundlagen für ehemalige Schildkrötenwilderer unterstützt und die eben andere Produkte herstellen und verkaufen lässt.
Hinzu kommt dann ja noch die Problematik, wenn ihr als, jetzt entweder Fotografen oder du als Wissenschaftlerin, Sandra, ihr müsst ja auch irgendwo hinfliegen, ja, und ich habe das Problem ja auch. Wie sollen wir denn, es ist so kompliziert geworden, wie sollen wir damit umgehen?
Also tatsächlich von meiner Seite aus kann ich erzählen, in die Türkei kann man auch auf andere Wege reisen, also da muss man nicht unbedingt hinfliegen.
Ja, es ist ja nicht so, dass wenn ich mit dem Auto in die Türkei fahre, dass ich der Umwelt was Gutes tun würde, anstatt zu fliegen.
Du kannst mit Zug und Schiff fahren.
Aber wenn du jetzt in Costa Rica Fotos machst und ihr da forscht und da müssen wir dann schon irgendwie hinfliegen. Und schon haben wir wieder diesen Konflikt. Wir versuchen, die Welt zu verbessern. Wir zeigen eventuell Einheimischen, wie man umweltbewusster mit gewissen Themen umgeht. Und dann sind wir aber auf dem Flugzeug dahin gekommen. Es funktioniert in meinen Augen alles nicht mehr.
Ja, Tim, tatsächlich glaube ich nicht, dass wir Einheimischen irgendetwas zeigen sollten oder können. Das ist doch auch gar nicht angesagt. Es ist einfach, wenn wir den Menschen vor Ort das Gefühl geben, dass das wert zu schätzen, was sie dort haben, oder dass das ein eigener Wert ist, was es ja wirklich ist, das ist fantastisch, einen tollen Strand zu haben, wo noch, wo schon seit Jahrmillionen quasi diese Aktivitäten stattfinden. Mhm. Und wenn wir den das Gefühl ausstrahlen und das wertschätzen, das merken Einheimische sofort. Das ist ganz klar. Und wenn es dann halt noch die Möglichkeit gibt, dass wir durch die Unterstützung von Projekten, die dort vor Ort entstanden sind, dass wir die fördern durch unsere Anwesenheit, dann ist das schon positiv. Also es gibt manche Regionen, wo du auf jeden Fall davon ausgehen kannst, dass es keine Meeresschildkröten mehr geben würde, wenn es dort nicht Schutzprojekte gäbe, die auch durch den Tourismus finanziert sind. Also
auf jeden
Fall. Es gibt schon auch positive Beispiele. Und das ist nicht nur bei den Meeresschildkröten so, das gibt es auch im Regenwald. Also während meiner Zeit, wo ich jetzt beim Fotografieren war, ist das an vielen Orten gewesen. Ich erinnere mich noch an Brasilien, das goldene Löwenäffchen. Das ist auch eine ganz tolle Erfolgsgeschichte geworden, wo man jetzt wieder Waldgebiete miteinander verbunden hat. Und das ist auch ausgelöst durch die Unterstützung vom Ausland her.
Ja, ich frage ja nur so kritisch, weil ich ja mich selber so kritisch sehe mit meinem Leben. Ja, ich lebe ja das Leben eines Reisenden und dass ich jetzt gerade in Kiel sitze, ist mal eine Ausnahme. Normalerweise bin ich ja unterwegs und ihr werdet euch dieselben Fragen stellen. Sandra, gibt es denn noch Hoffnung, dass dieser Planet wieder gesundet?
Ich verstehe den Grund zur Nicht-Hoffnungslosigkeit, aber dass es immer schwieriger wird zu hoffen, weil es nicht der Natur nicht gut geht. Die Hoffnung besteht für mich aber auf jeden Fall. Und immer mehr Projekte weltweit zeigen, dass es den Meeresschildkröten sehr schnell wieder gut gehen kann, dass sie sich teilweise schneller erholen können, als wir das vermutet haben. Wenn wir ihnen ein bisschen Raum und Zeit lassen, wir müssen ihnen Orte ermöglichen, wo sie geschützt sich ernähren, fortpflanzen oder ihre Eier legen können. Und dann kann es wirklich überraschend schnell gehen. Ja. Schutzprojekte, die einfach nur einen Strand aufgeräumt haben, haben beobachtet, dass nach ein, zwei Jahren wieder hunderte Meeresschildkrötenweibchen zurückgekehrt sind und zum ersten Mal nach Jahrzehnten Eier gelegt haben. Und dass diese Eier geschützt schlüpfen konnten und wahrscheinlich ein guter Teil dieser Meeresschildkrötenbabys überleben werden und damit eine neue Population aufbauen. Es kann enorm schnell gehen. Was wir machen müssen, ist ein bisschen Druck von der Natur nehmen, ihr Luft zum Atmen geben, um diese unglaublich anpassungsfähigen Tiere ihre Magie wirken oder ausüben lassen, damit sie sich anpassen können. Die Natur ist unglaublich resilient. Wir müssen sie einfach teilen und nicht allein beanspruchen.
In unserem Buch haben wir auch einen tollen Ort drin, zum Beispiel in der Nähe von St. Croix in den US Virgin Islands. Da gibt es eine kleine Insel, die heißt Buck Island. Und 1990, als ich da quasi das erste Mal war, waren nur wenige 20, 30 Weibchen, die dort zur Eiablage hinkamen. Und inzwischen ist das ein sehr bedeutender Schildkrötenstand geworden. Und jetzt sind es über 500 Weibchen, die da ihre Eier ablegen. Früher waren drei Arten dort, die dort zur Eiablage hinkommen. Jetzt kommen vier Arten zur Eiablage an den gleichen Strand. Also es gibt einfach wirklich tolle Projekte, was man machen kann. Und die Natur erholt sich sehr gut und sehr schnell. Also sowohl im Ozean als auch in vielen Regenwaldregionen an Land.
Ja, das haben wir bei Corona gesehen. Ne? Da gibt es immer wieder dieses schöne Beispiel, dass plötzlich vor Marseille Orcas gesichtet wurden. Und daran sieht man, es kann ganz schnell was passieren. Wir müssen nur die Politik überzeugen, dass einfach noch mehr passieren muss. Aber wir machen keinen politischen Podcast, sondern wir machen einen Podcast über die Liebe. Und dann muss ich dich nochmal fragen, Solvin, deine Fotos, die sind so wahnsinnig gut. Wie machst du das? Erzähl mir, wie fotografiere ich unter Wasser eine Meeresschildkröte, so wie du es machst?
Naja, das Gute ist ja, wie du weißt, habe ich auch in Kiel Meeresbiologie studiert und habe da auch an Forschungsprojekten teilgenommen. Das heißt, mein Wissen über Schildkröten ist über die Zeit gestiegen. Lustig finde ich auch, wenn ich so zurückblicke, das Tier, mit dem ich in der Natur die meiste Zeit in meinem Leben verbracht habe, das sind Meeresschildkröten.
Das ist lustig.
Nicht irgendwelche anderen Tiere, sondern das sind tatsächlich die Meeresschildkröten. Von daher bin ich natürlich, wenn ich bestimmte Projekte plane, schon sehr gut im Bilde davon, wo ich die Tiere antreffen werde und wo sie sein werden. Mhm. Und dann hatte ich ja schon erzählt, dass die Meeresschildkröten so unglaublich individuell sind. Und letztendlich, wenn du die dann fotografierst, dann musst du halt wirklich auch individuell auf das eine Tier eingehen. Die eine Schildkröte, die mag es, wenn du eher rückwärts schwimmst und die kommt dann neugierig hinter dir her. Und die andere Schildkröte möchte, dass du auf einer Sandfläche quasi unten auf dem Boden bist und dann frisst sie vielleicht vor dir Seegras. Also man muss dann halt immer schauen, was möglich ist. Mhm. Und wenn man die Tiere unter Wasser fotografiert, unter Wasser ist es klassischerweise so, dass man mit einem extremen Weitwinkelobjektiv fotografiert. Du musst ja immer sehr, sehr dicht an dem Tier sein. Auf den Fotos sieht das so aus, als wären die 2-3 Meter weg. Aber in der Regel sind sie nur 50 Zentimeter vor dem Objektiv selber.
Ja, es muss ja auch irgendwie Licht durchfallen. Ne?
Genau, dass man auch die Farben halt noch so ein bisschen sieht. Man hat meistens auf der Kamera hat man noch so einen Blitz montiert, der relativ leichtes Licht mit in das Bild hineingibt. Und dadurch kommen dann die natürlichen Farben, sind dann halt zum Beispiel zu sehen. Sehr, sehr spannend fand ich, die kleinen Schildkröten zu fotografieren. Ja.
Das sind auch so wahnsinnig schöne Bilder.
Da musst du einmal den besonderen Moment erwischen, wenn sie gerade ins Wasser laufen. Mhm. Dann musst du im Wasser drin sein und dann verfolgst du ja diese kleine Schildkröte quasi raus in den offenen Ozean. Mhm. Und du merkst so schnell, dass diese kleine Schildkröte, die ja kaum größer ist als so ein Ping-Pong-Ball oder ich sage jetzt mal Tennisball oder so, dass sie besser zurechtkommen und sich besser orientieren können in dem offenen Ozean, als ich es selber kann. Mhm. Weil sie nämlich ganz ausgeklügelt, sie kann die Wellenbewegungen interpretieren und weiß, woher die Welle kommt und kann so die Welle immer nach außen ins offene Meer zum Beispiel hinaus begleiten. Und das sind Sinnesorgane, die wir Menschen so gar nicht haben.
Mhm. Sandra, du bist ja nun Forscherin. Wie navigieren die? Wie geht das? Wissen wir das?
Wir wissen einiges, aber die Navigation ist eines der Themen, die uns immer noch sehr viele Rätsel aufgibt. Mhm. Wir wissen, dass Meeresschildkröten das Erdmagnetfeld wahrnehmen können, sowohl die Stärke wie auch die Inklination. Und mithilfe vom Erdmagnetfeld sie eine Art Weltkarte erstellen können, auf der sie unglaublich genau navigieren können. Mhm. Zusätzlich zu dem kommt, wie Solving gesagt hat, dass die Meeresschildkrötenbabys die orbitale Beschleunigung innerhalb der Wellen wahrnehmen können und deshalb den schnellstmöglichen Weg in den Ozean finden, noch bevor sie sich wirklich mit dem Erdmagnetfeld beschäftigen oder sich daran gewöhnen könnten. Okay. Und das ist wichtig, weil in den Untiefen und über den Korallenriffen unglaublich viele Fressfeinde lauern.
Ja.
Hätten sie das nicht, würden dies die meisten Meeresschildkrötchen gar nicht über die ersten paar Minuten hinaus schaffen. Während ihrer Reise mit den großen Meeresströmungen am Anfang lernen sie dann, diese Weltkarte sich zusammenzustellen und mithilfe von derer später, wenn sie geschlechtsreif sind, wieder an ihren Ursprungsstrand zurückzukehren.
Was ich ganz faszinierend fand an deinen Texten auch, wenn man Schildkröten sieht, man hat oft das Gefühl, als ob die weinen würden. Die sehen immer so traurig aus. Und dann hast du aber erklärt, die haben eine Salzdrüse.
Das Meerwasser hat sehr viel mehr Salz drin als unser Blut und auch als das Blut der Meeresschildkröten. Deshalb reicht es nicht, dass wenn Meeresschildkröten Wasser mit der Nahrung aufnehmen oder auch die salzige Nahrung aus dem Meer fressen, das nur durch das Urin auszuscheiden, wie wir das machen. Deshalb hat die Evolution ihnen eine Salzdrüse beschert, über die sie zusätzlich hochkonzentriertes Salz aus dem Blut ausscheiden können. Und bei den Meeresschildkröten ist die in dem Augenwinkel gelegen. An Land sieht es deshalb aus, als ob diese Salzdrüse Tränen wären.
Ja, was faszinierend, was die Natur alles macht. Es ist ja unglaublich, was sich im Laufe der Jahrmillionen entwickelt hat. Und Meeresschildkröten sind eben so uralte Tiere. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende daran. Wenn ich euer Buch durchblättere, es bleibt bei mir, und ich frage mich das immer bei jedem Buch, was bleibt hängen? Ja, und das eindruckvollste Bild, das ist jetzt rein persönlich bei mir, ist ein schreckliches Bild, wo ein Storch eine Mini-Baby-Meeresschildkröte frisst. Solvin, ich weiß nicht, warum dieses Bild so bei mir hängen geblieben ist, aber man sieht eben, wie viel Feinde diese armen Tierchen haben.
Genau, aber es, wie du schon sagst, die Meeresschildkröten haben auch eine gute Strategie dagegen. Mhm. Es ist ja so, dass ein Weibchen 100, 120 Eier in ein Nest legt und quasi dadurch auch sehr viele kleine Schildkröten im gleichen Moment in das Meer hineinströmen. Und wenn der Waldstorch da eine und der andere junge Meeresschildkröte tatsächlich zu fassen bekommt, dann ist das halt so. Die in dem Konzept von der Meeresschildkröte ist es quasi vorgesehen, ist relativ, aber es ist mit viel Verlust gerechnet. Mhm. Und diese Meeresschildkröten, die legen zum Beispiel, die Jungen schlüpfen nachts, wenn der Waldstorch nicht so gut sehen kann, viele von den Nestern.
Wahnsinn. Mhm.
Das ist dann, wenn abends die Sandtemperatur von oben sich abkühlt, das können die jungen Schildkröten im Sand, die da noch eingegraben sind, spüren und fangen dann an, sehr aktiv zu werden, um dann halt oben heraus zu kommen. Dieser Strand, wo das Bild gemacht wurde, das ist auch ein Strand in Costa Rica gewesen, wo es zu einer Arribada kommt. Arribada heißt, dass viele tausend von Schildkröten zur gleichen Zeit die Eier legen. Und was die Folge davon ist, dass auch viele tausend Schildkröten zur gleichen Zeit aus dem Sand herauskommen und ins Meer wieder hinausströmen. Und es sind halt diese besonderen Strategien, die wir halt auch in dem Buch beschreiben und aufnehmen und die diese Schildkröten halt dann doch so erfolgreich gemacht haben und ich hoffe auch in Zukunft damit erfolgreich sein werden.
Ich danke euch sehr für dieses Buch, weil es mich wahnsinnig fasziniert hat, weil ich Meeresschildkröten eben auch schon seitdem ich denken kann, kenne und über alles liebe. Und dieses Buch ist wichtig, es ist aufrüttelnd, es ist faszinierend und es zeigt uns mal wieder, wie anfällig unser Planet ist, wie anfällig viele Spezies sind und die Meeresschildkröte insbesondere. Und ich kann es euch da draußen nur ans Herz legen, Magie der Meeresschildkröten, eine fotografische Reise zwischen Land und Meer. Euch beiden vielen, vielen Dank für eure wahnsinnig gute Arbeit, für euren Tiefgang, den ihr, Solvin, du fotografisch und Sandra, du textlich, den ihr zeigt. Und ich finde, es ist eines der schönsten Bücher, das ich je in der Hand hatte. Vielen Dank dafür.
Das freut uns.
Vielen herzlichen Dank.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.